Shalom Lecholam. Shalom allen miteinander. Seit dem 16. Jahrhundert wird ein Sonntag im Jahr zum sogenannten Israel-Sonntag. In einer Regel der 10. Sonntag nach Trinitatis, ich weiß nicht, wer den Kirchenkalender so im Kopf hat, das wäre letzten Sonntag gewesen, wir haben ihn auf heute verschoben. Aber ich denke, es ist nicht wichtig, an welchem Sonntag, sondern es ist wichtig, dass wir uns überhaupt damit beschäftigen. Denn es kommt immer wieder noch vor, dass ich angesprochen werde mit solchen Fragen wie: Es kann nicht jeder nach Israel fliegen, wird das von mir erwartet? Oder was kann ich schon für Israel tun? Oder was habe ich überhaupt mit Israel zu schaffen? Und ich denke, genau aus diesen Punkten ist es mindestens sehr wichtig, dass wir uns immerhin mal wieder fragen, was haben wir als Christen mit Israel zu tun? Hevenu Shalom Elechem, wir bringen Frieden euch allen, wörtlich übersetzt. Das ist eine Abrahamsverheißung. Gott hat zu Abraham gesagt: Wer dich segnet, wer das Volk Israels segnet, der wird gesegnet sein. Es ist ein Grundauftrag Israels, den wir hier besingen. Wollen wir Frieden, dann sollten wir Israel so sehen, wie Gott Israel sieht. Ja, dieses Jahr waren es 75 Jahre, dass der Staat Israel besteht. Vielleicht sagen wir eher der aktuelle Staat, weil Israel ist ja wohl schon viel, viel älter. Es besteht viel länger. Israel ist ein von Gott verliehener Ehrentitel, den wir erstmals im ersten Buch Mose 32 finden, als Gott ihn Jakob verleiht. Nachdem Jakob den Kampf mit diesem Mann in diesem Fluss am Jabok hat, nachdem er seine große Familie über diesen Fluss gebracht hat und nochmal zurückging. Hier heißt es, er hat mit Gott und mit Mensch gekämpft und hat gewonnen. Und ein paar Kapitel später, im 35. Kapitel, bestätigt Gott diesen Ehrennamen noch einmal. Wir haben ihn kennengelernt, als Israel heißt, der mit Gott gekämpft hat und gewonnen hat. Aber eigentlich heißt es, Gott streitet, Gott kämpft, Gott herrscht. Als Gott Mose zurückschickt, um vor dem Pharao die Freilassung von den Sklaven zu erbitten, wird er zu den Kindern Israels geschickt. Mose bittet, die Kinder Israels ziehen zu lassen. Es ist dann immer wieder die Rede von den Kindern Israel, von der Gemeinschaft Israel, von Israel. Und dies im Zusammenhang damit, wenn Gott deutlich macht, dass er derjenige ist, der kämpft, und sie sollen still sein. Sie sollen ihn machen lassen. Gott führt sie von Ägypten in das Land, das er für sie ausgesucht hat. Und dann wiederholt sich die Geschichte immer wieder. Sie kommen ins Land. Sie haben zum Anfang auch diese Zusage in das Land, wo Milch und Honig fließt. Sie heißt, sie kommen in ein fruchtbares Land. Dort bleiben sie. Dann werden sie in die Gefangenschaft geschickt. Das Land verödet. Sie kommen zurück. Das Land blüht auf. Sie gehen wieder in die Gefangenschaft und so weiter und so fort. Gott hat das Land und das Volk miteinander verbunden, wie verwoben. Und auch in den letzten 75 Jahren wird sichtbar, wie Gott dieses Land und das Volk wieder aufblühen lässt. Neben all dem Leid, was durch die Kriege und Auseinandersetzungen da ist, sehen wir auch, das trockene und dürre, versumpfte Land wird wieder wohnbar und fruchtbar. 1948 hatte kaum jemand Ahnung von der Landwirtschaft. Aus den Ländern, wo sie herkam, war ihnen verboten worden, eigenes Land zu besitzen. Dadurch hatten sie handwerkliche Berufe oder waren halt in der gehobenen Schicht in der Lehre tätig oder wir finden viele auch in der Musik, in der Kultur. So kamen Gelehrte, Professoren, Doktoren und nach Israel, keine Ahnung von Landwirtschaft. Und dennoch gehört Israel heute zu dem Land mit den weltweit fortschrittlichsten Wassertechnologien und Experten für neue Züchtungen von Obst und Gemüse in hoher Qualität. Und die Landwirtschaft ist nicht das Einzige, in dem Israel heute weltmarktführend ist. Bei der Cybersicherheit, Überwachungssoftware, Medizin, Medizintechnik, Computerchips, Verteidigung und vieles mehr ist Israel an der Weltspitze mit dabei. Israel, ein Land, das täglich ums Überleben kämpft, blüht dennoch auf. Wenn das kein Wunder ist, wenn Gott hier nicht zeigt, wie groß seine Macht ist, wo dann? Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, heißt es. Sandra hat uns letzte Woche mit hineingenommen in den Psalm 23. Der Hirte, der die Schafe durchs Tal führt. Und es wird dort auch nächste Woche weitergehen, wo es um den gedeckten Tisch in dem tiefen Tal geht. Eine Situation, die Israel tagtäglich erlebt. Ich stehe immer wieder faszinierend da und sehe auf das Volk, wie Gott Israel die Treue hält. Er diesem Volk zeigt, wer er ist. Mit welch einer großen Liebe er immer wieder um dieses Volk wirbt und er auf der anderen Seite es stehen lässt, weil es sich von ihm abwendet. Und dann beschämt mich, wie Paulus sagt, im Römerbrief, ich will von Gott getrennt sein, damit Israel, meine Stammverwandten, errettet werden. Welch eine große Liebe für sein Volk. Können wir uns vorstellen zu sagen, wir würden für Deutschland verdammt sein wollen, damit Deutschland zu Gott findet? Die Vorstellung ist mir bisher nie gekommen. Paulus ist mit dieser Liebe nicht zu seinem Volk nicht alleine. Schon bei Mose, bei Samuel, Daniel oder Jeremia und bei einigen anderen ist sie zu finden. Jeder von ihnen kämpft vor Gott für Israel. Selbst Jesus am Kreuz sagt nicht, wenn ihr mich nicht als euren Messias anerkennen wollt, wo ich doch zu euch gekommen bin, um euer Messias zu sein, dann suche ich mir halt ein anderes Volk. Nein, er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Bibel durchzieht es von Anfang bis Ende. Israel ist ein halsstarriges Volk. Es ist ein Volk, das sich von Gott abwendet, was seine eigenen Wege geht. Und es ist auch in Israel niemanden ein Fremdwort. Und dann stellt Paulus im Römerbrief die Frage, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Eine Frage, die immer wieder gestellt wird und die zu sehr verschiedenen theologischen Konstrukten geführt hat. Und mit dieser Frage beginnt auch unser Predigttext. Der Predigttext, der für dieses Jahr für den Israel-Sonntag vorgeschlagen ist, er steht in Römer 11, die Verse 11 bis 24. Hier geht es ganz praktisch um Israel und um uns. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, auf dass sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nation, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nation Apostel bin, ehre ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Wenn du dich aber wieder sie rühmst, so trägst du nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, auf dass ich eingepfropft würde. Recht so. Sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott, der natürliche Zweige nicht verschont hat, dass er auch deiner etwa nicht verschont werde. Siehe nun die Güte und Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind. Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Und auch jene, wenn sie nicht im Glauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott vermag, sie wiederum einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese die natürlichen Zweige in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Vers 11 hieß es, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, auf dass sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist die Nation das Heil geworden, ist den Nationen das Heil geworden, um sie eifersüchtig zu reizen. Paulus gibt hier ein klares Nein auf die Frage und gibt auch die Antwort. Sie sind gefallen. An anderen Stellen steht, ihnen wurden die Augen zugehalten. Deshalb kommt das Heil zu den Nationen oder anderswo, zu den nicht mein Volk oder zu den Heiden, um Israel zur Eifersucht zu reizen. Und wenn es denn heißt, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nation, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationapostel bin, ehre ich meinen Dienst. Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reize und etliche aus ihnen erretten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Nun sind wir an dieser Stelle schon mitten im Römerbrief. Und von daher möchte ich noch kurz ein paar Fakten erwähnen, die Paulus in den Kapiteln vorher schon erklärt hat, einfach zum besseren Verstehen. Einerseits stellt er dar, dass es zwischen den Juden und den Nichtjuden keinen Unterschied gibt vor Gott. Wir sind alle unter der Sünde. Keiner ist verständig. Keiner ist da, der Gutes tut, schreibt er. Er zitiert im Kapitel 3 dazu einen Vers nach dem anderen aus dem Alten Testament, um deutlich zu machen, dass es nichts Neues ist, was er hier sagt, sondern dass das alles schon gesagt wurde. Und er bindet den Sack damit zu, denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hat. Und wenn ohne Verdienst Gerechtigkeit aus Gnade durch die Erlösung und werden ohne Verdienst gerecht aus Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus, durch Jesus dem Messias geschehen ist. Es ist der eine, der gerecht macht. Juden aus Glauben und Heiden durch Glauben. Übrigens hat das auch Joel, einer der kleinen Propheten, schon gesagt. Jeder, der glaubt, wird errettet. Und dann müssen wir aber aufpassen. Einerseits betont Paulus, dass vor Gott alle gleich sind und dass es keine Unterschiede gibt. Und zum anderen zeigt er aber Unterschiede auf. Juden aus Glauben, Heiden durch Glauben. So wie wir Menschen vor Gott gleich sind und dennoch ein funktioneller, sozialer oder wirtschaftlicher Unterschied besteht. Wir haben vorhin gesungen, du hast Mann und Frau geschaffen. Paulus zeigt in seinen Briefen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, zwischen Kindern und Eltern, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, damals Sklaven und Herren. Im Römerbrief zeigt er neben dem, dass vor Gott alle gleich sind, dass es Unterschiede gibt zwischen den Israeliten und den Nationen. Gott hat sich seinem Volk verpflichtet. Er hat ihnen die Verheißungen, wie zum Beispiel fürs Land, für die Nachkommenschaft, für das Wohlergehen, den Messias, den Heiligen Geist, ewiges Leben, dass sie zur Ruhe eingehen werden, einen ewigen Erbteil, den neuen Himmel, die neue Erde. Oder eher werden Erde und Himmel vergehen als das Volk Israel. Er hat ihnen die Verheißung gegeben. Er hat ihnen die Sohnschaft gegeben und die Herrlichkeit. Seine Gegenwart ist bei ihnen, egal wo sie sind. Er hat ihnen die Bundesschlüsse gegeben. Ein paar Beispiele dazu ist der Regenbogen, der Abrahamsbund, der Sinai, der Schabbatbund. Es gibt einen sogenannten Pinchasbund, da geht es um den Frieden, um die Sühne für Israel, den Davidsbund und auch den neuen Bund anstelle des Sinai-Bundes in Jeremia 31 und Joel. Die Tora wird ihnen ins Herz geschrieben, steht dort. Ja, er hat ihnen die Tora-Setzung gegeben, die Tora als Geschenk. Es ist die Lehre, die auf Gott hin ausrichtet. Gott richtet sie auf sein Ziel hin. In dem Psalm steht, so hat er kein anderem Volk getan, um Gottes Wort zu bewahren und weiterzugeben. Es ist also Israels Aufgabe, Gottes Wort zu bewahren und weiterzugeben. Und das sieht man bis heute im Kleinsten. Es werden bis heute diese Schriftrollen, Buchstabe für Buchstabe, mit der Hand abgeschrieben. Es gibt einen bestimmten Kibbutz, wo das gemacht wird. Und wer ein Buchstabe ist falsch, die Rolle wird nicht weitergeschrieben, sondern von vorne begonnen. Sie wird dann beerdigt, weil das Wort Buchstabe für Buchstabe bewahrt werden soll. Ja, und sie haben den Gottesdienst bekommen, wo Gott ihnen sagt, wie er angebetet werden will. Israel ist Gottes auserwähltes heiliges Volk, ob sie wollen oder nicht. Sie können nicht sagen, ich will nicht mehr, ich gehe. Sie sind das Volk. Sie haben die Erlösung, weil Gott sich ihnen verpflichtet hat. Anders bei den Völkern. Sie wurden aus Gnade erlöst. Ich kann sagen, ich will nicht mehr, ich gehe. Dann ist halt die Verbindung zu Gott gekappt. Wir entscheiden, ob wir Anteil haben wollen oder nicht. Und dann schreibt Paulus hier, wenn ihr Fall, wenn Israels Fehltritt, Israels Versagen für uns den Reichtum der Gnade bringt, wie viel mehr wird geschehen, wenn die Vollzahl ihren Messias annimmt? Die Vollzahl ist das, was fehlt. Wir kennen dieses berühmte halbe Glas. Ob jetzt halb, Viertel, Dreiviertel, wie voll das ist, schreibt Paulus hier nicht. Aber es gibt einen Teil, der fehlt. Und dieser Teil, der fehlt, von dem redet Paulus hier. Wenn die Vollzahl wie viel mehr ihre Vollzahl. Yep. Israel ist dieses Gefäß, was gefüllt werden soll. Wenn also dieser Fehltritt, die Ablehnung des Messias, für uns so reich wird, was wird uns erwarten, wenn Israel ihren Messias annimmt? Es ist eigentlich nicht auszumalen, es ist nicht vorstellbar, aber unbeschreiblich schön. Paulus sagt auch nicht, wie viel diese Vollzahl ist. Er lässt es einfach offen. Es ist ungefähr so, wie die Jünger, als sie zu Jesus kommen und fragen, wirst du jetzt dein Reich aufrichten? Und zur Antwort bekommen, es ist nicht wichtig, wann dieser Zeitpunkt sein wird. Seid einfach bereit. Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nation Apostel bin, ehre ich meinen Dienst, ob ich auf ihre Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reize und etliche aus ihnen erretten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Der ganze Römerbrief ist an Nichtjuden geschrieben. Und dennoch betont Paulus hier, ich sage euch aus den Nationen, euch aus Bietigheim, Ingersheim, Tamm-Löschkau, Besigheim, Unternberg, Stuttgart und wo auch immer wir alle herkommen. Ich wende mich an euch, um mein Volk Israel zur Eifersucht zu reizen. Egal, wo Paulus hinkam, egal an welchen Ort, er ist immer als erstes in die Synagoge gegangen und hat dort gepredigt. Und erst wenn er dort abgelehnt worden ist, ist er zu den Nichtjuden gegangen. So wie Jesus es am Ende seiner Zeit zu seinen Jüngern sagte, geht nach Jerusalem, nach Israel und dann ans Ende der Welt. Das ganze Matthäusevangelium ist durchzogen von dem Ring Jesu um sein Volk. Wie oft hat er gesagt, er ist gesandt zum Haus Israel und nicht zu den Heiden. Er hat Leute sogar abgewiesen, die keine Juden waren. Er rang um sein Volk. Und das mündet dann in Matthäus 23, Vers 37, wo Jesus auf dem Ölberg steht, mit dem Blick auf Jerusalem und weint. Jerusalem, Jerusalem, die du tötetest, die Propheten und steinigtest, Jerusalem, Jerusalem, die du tötetest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihren Flügeln. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Die Zerrissenheit, die dort in Jesus vor sich ging, glaube ich, ist gar nicht vorstellbar. Und dann kommt in Matthäus 28 der Missionsbefehl und der Auftrag an die Jünger. Und auch dort steht nicht, lasst sie links liegen, die wollen mich nicht, sondern fangt genau bei Israel an und geht dann weiter. Wenn also die Verwerfung Israel heißt, dass wir mit Gott versöhnt werden können, was wird dann sein, wenn Israel Jesus als ihren Messias annimmt? Es kann nur unfassbar schön sein. Wenn aber der Erstling heilig ist und so auch die Masse und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige, schreibt Paulus dann im Vers 16 im Römerbrief. Paulus gibt hier zwei Bilder weiter. Er bezeichnet sich als Erstling, wenn er, der die Apostel und die Gläubigen verfolgt hat, zum Apostel werden konnte und heilig ist. Wie viel mehr kann dann auch Israel ihren Messias erkennen? Und dann geht er weiter zu dem Bild, welches uns etwas geläufiger ist, von dem wir wahrscheinlich schon des Öfteren gehört haben, der Ölbaum. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingefropft wurdest und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mitheilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht wieder die Zweige, denn du bist, wenn du dich aber wieder sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, aber dass ich eingepfropft würde. Recht so. Sie sind ausgebrochen worden, aber durch ihren Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott, der natürliche Zweige nicht verschont hat, dass er auch deiner etwa nicht verschonen werde. Siehe nun die Güte und die Strenge Gottes, gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes. Wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgeschnitten. Und auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingefropft werden, denn Gott vermag sie wiederum einzufropfen. Denn wenn du aus den von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und wieder der Natur in den edlen Ölbaum eingefropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürliche Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingefropft werden? Ein edler Ölbaum, der für Israel steht, und Zweige eines wilden Ölbaumes für die Nation stehend. Ich greife hier kurz mal vor, Paulus schreibt es erst am Ende, er schreibt von wieder der Natur. Normalerweise ist es so, dass man edle Zweige nimmt und in einen wilden Baum einfropft, um den Ertrag zu steigern und die Bäume zu erhalten. Und dieses Bild hier ist genau andersrum. Da werden die wilden Zweige genommen und in den edlen Baum gefropft. Gott handelt anders. Er hat einen edlen Baum, den er erwählt hat, für den er sich verpflichtet hat. Und er nimmt die Äste des wilden Baumes, mit dem er ursprünglich nichts zu tun hatte, und fropft sie unter die Zweige des edlen Baumes. Der Ölbaum steht für Grundnahrungsmittel, für Heilmittel, für Leuchtmaterial, Kosmetik. Er dient zur Heiligung. Mit dem Öl wurden Könige und Priester gesalbt. Er steht zur Reinigung. Er macht fröhlich. Er gibt Hoffnung. Er wird als König der Bäume bezeichnet. Aber wenn man das Holz von dem Ölbaum sich anschaut, man kann damit keine Bauwerke errichten. Dafür taugt er nicht. Je älter er wird, je mehr ist er ausgehöhlt. Da kriegt man keine großen, langen Bretter raus. Und dadurch nahm man ihn für den Tempel symbolisch. Die Cherubinen im Tempel wurden wohl aus Olivenholz gemacht. Im heutigen Wappen von... Ich glaube, ich muss mal kurz unterbrechen. Ich hatte eigentlich ein paar Bilder dabei. Das ist ein Ölbaum. Er soll 2000 Jahre alt sein. Das nächste, ja. Und hier diese Zweige, diese einzelnen Äste, die man sieht, die nicht so natürlich aus dem Wachs des Baumes sind, das sind eingefropfte Ölzweige. Können nachher nochmal zurück, das nächste Bild bitte. Danke. Das ist das Wappen von Israel. Rechts und links Ölzweige und in der Mitte der siebenarmige Leuchter. Das Öl, was benutzt wird, um den Leuchter zum Brennen zu bringen. Was sonst noch wichtig zu wissen ist, man muss lange warten, bis der Ölbaum überhaupt Früchte bringt. Es kann bis zu 30 Jahre dauern, bevor die ersten Oliven geschlagen werden können. Und dann werden die Früchte nicht einfach gepflückt oder man lässt sie runterfallen, sondern man nimmt große Stöcke und schlägt gegen die Äste, damit die Oliven hinunterfallen. Paulus setzt voraus, dass seine Leser wissen, dass der Ölbaum für Israel steht. So, und jetzt werden die wilden Ölzweige genommen und eingefropft. Sie ersetzen nicht die anderen Zweige, sondern sie werden hinzugetan. Aber sie bleiben Zweige. Zweige, die Anteil haben an den Nährstoffen des Baumes. Wie Paulus hier sagt, sie sind nicht die Wurzel, aber sie haben Anteil an der Wurzel und der Fettigkeit des Baumes. Sehr eindringlich warnt er vor der Überheblichkeit. Ja, es sind die edlen Zweige, die ausgebrochen wurden. Aber das heißt nicht, dass auch die eingefropften Zweige nicht ausgeschlagen werden können und dass die ausgeschnittenen Zweige nicht wieder eingepfropft werden können. Und genau das, wovor Paulus hier so eindringlich warnt, haben wir nicht genau das in den letzten Jahrtausenden getan? Oder haben die Kreuzzüge irgendwas damit zu tun, dass wir das Volk Israel eifersüchtig machen? Oder die Verfolgung, die im Namen Jesus stattgefunden haben? Oder die Meinung, dass Israel verworfen ist und wir das neue Israel sind? Ist das nicht alles, was eher abschreckend wirkt, anstatt eifersüchtig zu machen? Israel hat seine Chance noch nicht verpasst. Die ausgebrochenen Zweige können wieder eingefropft werden, wenn sie ihren Messias anerkennen. Die Frage ist, werden wir das mitbekommen, wenn sie das tun? Ich habe gelesen, dass im Talmud es eine Stelle gibt, wo beschrieben wird, wir haben erkannt den Messias, dass du ihn uns geschickt hast und wir haben ihn nicht als Messias angenommen. Der Johannes Gerloff sagt in seinen Vorträgen, es gibt orthodoxe Juden und nicht wenige, die ganz genau wissen, dass Jesus der Messias ist, die aber das nie zugeben würden und schon gar nicht uns Christen gegenüber aufgrund unserer Geschichte. Was haben wir getan, um das Volk eifersüchtig zu machen? Dennoch schon Elia ist davongelaufen, weil er dachte, es ist keiner übrig geblieben, der nach Gott fragt. Und er wollte gehen, wollte weg, wo Gott ihm stoppt und sagt, es sind 7000, die ich übrig gelassen habe. Wir haben keine Ahnung, wie viel in Israel den Messias angenommen haben, wie gefüllt dieses Gefäß ist, wo die Vollzahl hinzukommen soll. Erkennen wir an, dass wir ein Nichtvolk sind? Erkennen wir an, dass Gott uns benutzen möchte, um Israel zur Eifersucht zu reizen? Wie auch immer er dies tun wird. Vielleicht fängt es schon damit an, dass wir Israel als Gottes erstgeborenen Sohn anerkennen, als auserwähltes Volk, als sein Eigentum und Israel diesen Platz nicht streitig machen wollen. Stehen wir dazu, dass wir an Israel schuldig geworden sind und nehmen unseren Platz als eingepfropften Zweig ein. Wir sind nicht der Baum und wir sind auch nicht die Wurzel. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Schöpfer dieser Welt, ich möchte dich um Vergebung bitten für alles, was wir deinem Volk getan haben. Vergib uns unseren Hochmut und lass uns unseren Platz als Volk unter den Nationen einnehmen und uns von dir an diesem Platz gebrauchen, um dein Volk eifersüchtig zu machen. Lehre uns, wie das geht. Ich bitte dich, verändere unser Denken und Handeln deinem Volk gegenüber. Lass uns im täglichen Leben zu dir und deinem Volk bekennen. Ich danke dir, du hast uns in deiner unendlich großen Gnade und Liebe angenommen und wir dürfen Anteil haben an deinem Reich. Beschem Hamashiach. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Noch eine kleine Werbeaktion zwischendurch. Ich habe den Johannes Gerloff erwähnt. Der Johannes Gerloff hat sich ganz, ganz intensiv mit dem Römerbrief beschäftigt. Es gibt einmal ein Buch von ihm, über den, gerade auch über Römer 9 bis 11. Und es gibt ganz viele, auch kurze YouTube-Sequenzen aufbauend von Anfang bis Ende des Römerbriefes. Ich finde es sehr empfehlenswert, wenn man etwas tiefer in diese Materie auch einsteigen möchte. Ansonsten singen wir jetzt noch Ich möchte euch gern noch den Segen des Herrn zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Der Herr erweitere dein Gebiet und stehe dir bei und halt Unrecht und Schmerz von dir fern. Amen.